Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 21 und 22 der 30. Sure, der Sure Rum.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين صدق الله
Und nun zur Übersetzung der Verse. Auch in ihnen wird auf einige der zahllosen Zeichen für die göttliche Allmacht und Weisheit hingewiesen. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Und zu seinen Zeichen gehört, dass er Gattinnen eurer Art für euch erschuf, auf dass ihr an ihrer Seite zur Ruhe findet. Und Liebe und Freundlichkeit gab er euch füreinander. In all dem sind Zeichen für die Nachdenkenden. Und zu seinen Zeichen gehört die Erschaffung der Himmel und Erde und die Unterschiedlichkeit eurer Sprachen und Hautfarben. Alles Zeichen für die Erkennenden.
Im Namen Gottes des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastor.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Freitag, dem 6. Januar 2022, gleich dem 16. Day 1401 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »Mit uns durch Iran«. Dann geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Islam und Menschenrechte. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Amir Abdullahian: Folgen zionistischen Angriffs auf Al-Aqsa-Moschee werden schwerwiegend sein. Iran und Katar streben bei Treffen der Chefbanker in Doha Währungspakt an. Russland kritisiert Westens dürftige Ausrede der Drohnenlieferungen, um JCPOA-Gespräche einzufrieren. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Amir Abdullahian: Folgen zionistischen Angriffs auf Al-Aqsa-Moschee werden schwerwiegend sein. Bei einem Telefongespräch mit dem Generalsekretär der Organisation für Islamische Zusammenarbeit, OIC, forderte der iranische Außenminister den jüngsten Übergriff der Zionisten und die Entweihung der Al-Aqsa-Moschee umgehend zu verurteilen und fügte hinzu, dass die Konsequenzen dieses Vorgehens schwerwiegend für das israelisch-zionistische Regime sein würden. Hossein Amir Abdullahian, der iranische Außenminister, und Hossein Ebrahim Taha, der Generalsekretär der Organisation für Islamische Zusammenarbeit, OIC, tauschten Ansichten über die jüngsten Entwicklungen in der Region und der islamischen Welt aus, einschließlich der jüngsten Entweihung der Al-Aqsa-Moschee durch das zionistische Regime, der offensiven französischen Publikation und der Situation der Frauen in Afghanistan. Bei diesem Telefonat betonte der iranische Außenminister, der die Positionen des Generalsekretärs der Organisation für Islamische Zusammenarbeit schätzte und die jüngste Aktion der Zionisten bei der Entweihung der Al-Aqsa-Moschee verurteilte, dass die Folgen dieser Aktion für das israelische Regime schwer sein würden. Der iranische Außenminister dankte dem OIC-Generalsekretärs auch für die Verurteilung der beleidigenden französischen Publikation und in Bezug auf die Verantwortung der französischen Regierung in dieser Hinsicht, sagte er, hinter den wiederholten offensiven Aktionen gegen die religiösen Heiligkeiten der islamischen Welt kann die Rolle und Führung der Zionisten gesehen werden. Hossein Ebrahim Taha, der Generalsekretär der Organisation für Islamische Zusammenarbeit, bezeichnete bei diesem Telefongespräch den Übergriff des israelischen Ministers für nationale Sicherheit in der Al-Aqsa-Moschee als äußerst besorgniserregend und betonte, dass dieses Vorgehen die Gefühle der islamischen Umma verletzt habe. Er verurteilte auch die französische Publikation und fügte hinzu: Wir untersuchen die Angelegenheit, um darauf angemessen reagieren zu können. Beide Seiten äußerten außerdem ihre Besorgnis über die Entscheidung der Taliban, die Bildung von Mädchen und Frauen in Afghanistan zu verbieten. Und sie sagten, derartige Maßnahmen stünden im Widerspruch zu den Geboten des Islam. Iran und Katar streben bei Treffen der Chefbanker in Doha Währungspakt an. Iran und Katar planen, einen Währungspakt zu unterzeichnen, um die bilateralen Bankenbeziehungen zu erleichtern, während sich die Chefbanker der beiden Länder in der katarischen Hauptstadt Doha treffen, um eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen den beiden wichtigsten regionalen Kreditgebern zu erörtern. Die iranische Zentralbank CBI sagte in einer Erklärung vom Donnerstag, dass ihr neu ernannter Gouverneur Mohammad Reza Farzin mit einer hochrangigen Delegation von Diplomaten nach Katar gereist sei, um hochrangige Amtsträger des arabischen Landes zu treffen. Das CBI sagte, Farzin habe sich früher am Tag mit dem Gouverneur der Zentralbank von Katar, Scheich Bandar bin Mohammed bin Saud al-Thani, getroffen, um Pläne Irans und Katars zur Unterzeichnung eines wichtigen Währungsabkommens zu besprechen. Farzin sagte Scheich Bandar während ihres Treffens, dass Iran und Katar auf dem besten Weg seien, die in den bilateralen Beziehungen gesetzten Ziele zu erreichen, fügte jedoch hinzu, dass die Unterzeichnung eines bilateralen Währungsabkommens und der Abschluss weiterer multilateraler Pakte den beiden Ländern helfen würden, ihre Beziehungen weiter zu stärken. Scheich Bandar sagte bei dem Treffen auch, dass Katar bessere Bankbeziehungen zu Iran als oberste Priorität in seiner Politik und Entscheidungsfindung ansehe und fügte hinzu, dass eine Zusammenarbeit zwischen den führenden Banken der beiden Länder definitiv beiden Nationen zugutekommen würde. Russland kritisiert Westens dürftige Ausrede der Drohnenlieferungen, um JCPOA-Gespräche einzufrieren. Ein hochrangiger russischer Diplomat hat den Westen kritisiert, weil er Behauptungen über die Lieferung von Drohnen durch Iran an Russland als dürftige Entschuldigung dafür verwendet hat, die Wiener Gespräche über die Wiederbelebung des Atomabkommens mit Iran von 2015 einzufrieren oder sogar zu beenden. Angebliche Lieferungen von Drohnen sind eine dürftige Entschuldigung dafür, die Wiener Gespräche über das JCPOA einzufrieren, twitterte Michail Ulyanov, Russlands ständiger Vertreter bei internationalen Organisationen mit Sitz in Wien am Freitag. Die Äußerungen erfolgten als Reaktion auf einen Bericht von Al-Monitor, der ungenannte US- und EU-Amtsträger zitiert hatte, die Iran für das Scheitern der Gespräche über die Wiederbelebung des gemeinsamen umfassenden Aktionsplans JCPOA verantwortlich machten. Sieht so aus, als ob die US plus E3 versucht haben, zu Plan B überzugehen. Großer Fehler. Es ist schwer zu erwarten, dass ein solcher Plan eine glaubwürdige Option sein kann, eher nur ein Nichtstarter, fügte der russische Diplomat hinzu. Ned Price, der Sprecher des US-Außenministeriums, sagte am Mittwochabend, die Regierung von Joe Biden habe die Wiederbelebung des Atomabkommens mit Iran von ihrer außenpolitischen Agenda gestrichen. Price erklärte während einer Pressekonferenz in diesem Ministerium, dass sich die USA nun darauf konzentrierten, der militärisch-technischen Zusammenarbeit zwischen Iran und Russland zu begegnen. Beobachter glauben, dass Washington versucht, diese haltlosen Anschuldigungen gegen Iran zu nutzen, um in Gesprächen Einfluss zu nehmen und aus einer Position der Stärke heraus zu verhandeln. Irakische Justiz erlässt Haftbefehl gegen Trump. Fayed Zidan, der Präsident des obersten irakischen Justizrates, sagte in einer Rede anlässlich des dritten Jahrestages des Märtyrertodes der Anti-IS-Kommandanten in Bagdad, dass der Haftbefehl gegen Donald Trump im Zusammenhang mit der Ermordung von General Soleimani und Abu Mahdi al-Mohandes ergangen sei. Laut dem Bericht von Iran Press unter Berufung auf den irakischen Nachrichtensender Al-Somaria betonte der Leiter des obersten irakischen Justizrates, dass das Martyrium dieser Kommandanten ein nicht wiedergutzumachender Verlust und ein verräterisches Verbrechen sei, das keine rechtliche Grundlage habe. Fayed Zidan sagte in einem anderen Teil seiner Rede, die weiße Fatwa der religiösen Autorität des Irak bezüglich der Gründung der Hashdashabi, Volksmobilmachungskräfte, hat den Plan der Terroristen vereitelt. Er machte deutlich, dass die Verantwortung der irakischen Justiz, diejenigen zur Rechenschaft zu ziehen, die das Verbrechen gegen die Kommandanten des Sieges begangen haben doppelt hoch sei und ergänzte, dass die irakische Justiz nicht zögern werde, jeden juristisch zu verfolgen, für den sie Beweise für seine Beteiligung an der Ermordung der Siegeskommandanten habe. In einem anderen Teil seiner Ansprache fügte der Präsident des obersten irakischen Justizrates hinzu, die irakische Justiz hat einen Haftbefehl gegen Donald Trump, den ehemaligen Präsidenten der Vereinigten Staaten, erlassen, der sein Verbrechen im Zusammenhang mit den ermordeten Kommandanten gestanden hat. Abschließend forderte Fayez Zidane, diejenigen, die die Ermordung von General Soleimani und Abu Mahdi al-Muhandis untersuchen, auf, außergewöhnliche Anstrengungen zu unternehmen, um die Täter dieses Verbrechens zu finden. Israel verhindert, dass Röntgengeräte in den Gazastreifen gelangen. Das Gesundheitsministerium des Gazastreifens gab am Donnerstag bekannt, das israelische Regime verhindere den Eintritt dringend benötigter Röntgengeräte in das von Tel Aviv blockierte palästinensische Gebiet. Das Ministerium sagte, dass Anfragen für 8 verschiedene Arten von Geräten und Ersatzteilen für vorhandene Geräte in den letzten 14 Monaten entweder abgelehnt oder verzögert worden seien, berichtete Reuters. Medhat Abbas, der Direktor des Ministeriums, sagte, die Ausrüstung sei von internationalen Hilfs- und medizinischen Einrichtungen im Auftrag von Krankenhäusern in Gaza finanziert worden. Auf der ganzen Welt sieht man so etwas nicht, wo diejenigen, die Medikamente oder medizinische Geräte kaufen wollen, keine Genehmigung von den Besatzern bekommen. Warum müssen Palästinenser im Gazastreifen ein Jahr warten, wenn sie medizinische Geräte kaufen wollen? Und in vielen Fällen erhalten sie nach einer Wartezeit eine israelische Ablehnung. Das ist eine große Sache, sagte er. Kogat, die für zivile Angelegenheiten in den besetzten Gebieten zuständige militärische Einrichtung des israelischen Regimes, behauptete jedoch, dass die Widerstandsbewegungen die Ausrüstung und Waren für militärische Zwecke verwenden. Abbas sagte ebenfalls, dass die israelischen Behauptungen über die medizinische Ausrüstung mit doppeltem Verwendungszweck eine Ausrede seien. Nalat Zeino, eine 51-jährige Mutter von 4 Kindern, die darauf wartet, dass ihre Nieren mit einem Röntgengerät untersucht werden, verglich die Situation mit Folter. Indem man verhindert, dass die Ausrüstung in den Streifen gelangt, verschlechtert sich die Lage der Patienten und sie sterben, sagte sie. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit teilweise bewölkt, bei Temperaturen um 3 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen. Tabriz minus 1 Grad, Mashhad 2 Grad, Isfahan 0 Grad, Shiraz 3 Grad und Bandarabas 17 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Hesamuddin Seroj mit dem Titel Bi to besar nemi shavad, das heißt, ohne dich kann ich nicht.
بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمی شود، داغ تو دارد این دلم، جای دگر نمی شود.
Verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus unserer Sendereihe Mit uns durch Iran. Bleiben Sie dran.
Mit uns durch den Iran.
Herzliche Grüße an Sie und willkommen zu einer neuen Folge aus der Reihe Mit uns durch Iran. In den letzten Wochen kreisten wir, wie Sie sich sicherlich erinnern, in der Wiege der iranischen Zivilisation und Heimat großer Persönlichkeiten, nämlich in der Provinz Khorasan-e-Razavi im Nordosten Irans herum. Heute besuchen wir die Stadt Kashmar, da wo Berge und Wüste aufeinander treffen. Der Großraum Kashmar umfasst in seiner Aufteilung über einen Zentralbezirk in Kuh-Surh. Die Gesamtfläche beträgt 3390 Quadratkilometer. Im Norden liegen die Großräume Nishabur und Sabzewar, im Osten Torbat-e-Heydariye, im Süden Gonabad und Ferdows und im Westen die Wüste Dasht-e-Kavir. Im Großraum Kashmar befinden sich die Gebirgsregionen Kuh-Surh und Fagan-Bajestan im Süden und im trockenen Wüstengebiet im Westen und Süden. Um die Stadt selbst und Dörfer liegt das ertragreiche Flachland. Das Klima in Kashmar ist trocken bis halbtrocken. Die Stadt Kashmar, Zentrum des Großraums, befindet sich in einer Region mit sehr wechselhaftem Wetter, da sie sich auf Anhöhen befinden, aber gleichzeitig auch nahe der Wüste liegt. Hier stoßen das kalte und kühle Klima auf ein warmes und trockenes Klima. Großraum Kashmar ist eine Agrarregion, früher war es als Getreidelager von Khorasan bekannt. Die wichtigsten landwirtschaftlichen Produkte sind Weizen, Gersten, Zuckerrüben, Baumwolle, Sonnenblumenkerne, Kümmel, Trauben, Viehfutter, Gemüse, Hülsenfrüchte und Safran. Die Vieh- und Geflügelzucht wird hier sowohl traditionell als auch industriell betrieben. Schafe, Ziegen, Kühe und Kamele stehen hier auf dem Programm. Die Wirtschaft von Kashmar basiert sowohl auf Landwirtschaft als auch auf Industrie, die wiederum in Handwerk und Fabriken aufgeteilt wird. Das Handwerk besteht hauptsächlich aus Teppichen, Untersätzen wie Silo, Textilien und Seidenschleier. Qualität und Quantität von Teppichen aus Kashmar haben besonderen Ruhm gewonnen. Die Teppiche und Brücken sind hauptsächlich aus Wolle, die Muster weisen einheimische Motive und Muster aus Kashmar und Kashan, antike Muster, Medaillons und Eckmedaillons, Ranken, Persepolis und Baumuster auf. Die hohe Qualität beim Weben, Muster und Farben sind die Markenzeichen des Kashmar-Teppichs. Doch Kashmar bietet seine Rosinen als bestes Souvenir an, da es unzählige Traubengärten in der Region gibt, deren Produkte in Qualität, Farbe und Geschmack erstklassig sind. Sie decken nicht nur den Binnenmarkt, sondern werden auch mittlerweile exportiert. Über historische Werke und Sehenswürdigkeiten in Kashmar ist viel zu erzählen. Neben ihrer Schönheit und Anmut zeigen sie auch die alte Geschichte dieser Region. Und da stehen die Grabstätten der Nachfahren des Propheten, die sogenannten Imamzadeh, weit vorn. In dem Großraum sind 16 dieser Imamsorte vorhanden. Die bekanntesten betreffen Seyyid Murtaza und Seyyid Hamza. Ein weiteres bekanntes Bauwerk ist die Gesamtmoschee, das Grabmal vom Märtyrer Seyyid Hasan Mudarris, die Otashgoh-Zitadelle und unzählige weitere Werke, wie das Minarett oder Aliabad-Turm und Furs-Abad, die aus der Zeit der Seldschuken erhalten geblieben sind. Die Gesamtmoschee von Kaschmal befindet sich im Stadtzentrum. Laut einer Schrifttafel wurde sie etwa 1213 im Mondkalender und zur Herrschaftszeit des Qajar-Königs Fathali Shah gebaut. Das Gebäude ist einfach und zugleich anmutig. Es besteht aus einem Hof, Iwan, Innenhof und Räume um den Hof. Diese wurden mit einfachen Ziegeln und Mughal-Nass-Elementen geschmückt. Zudem wurden zwei interne Höfe mit Säulen angebracht. Mehrab und Iwan zieren Kachelarbeiten. Die Grabstätte von Seyyid Hamza ibn Musa ibn Jafar ist ein gut besuchter Wallfahrtsort im Stadtzentrum. Sie besteht aus Grabkammer und einem Saal mit insgesamt 2000 Quadratkilometer Fläche, die das Kuppelhaus, die Minaretts und die Säulengänge umfasst. Um das Gebäude wurde ein grüner Streifen mit Obstbäumen und hohen Zypressen angelegt. Die Hochkuppel ist mit grünen und gemusterten Kacheln und der Iwan mit Spiegeln verziert. Aus Unterlagen geht hervor, dass das Gebäude von den Safawiden gebaut wurde. Später wurde es renoviert und neue Kachelarbeiten und Gebäude hinzugefügt. Der neue Komplex befindet sich 5 Kilometer nördlich von Kaschmar. Er wird Seyyid Murtaza, dem Bruder von Seyyid Hamza und Imam Reza, zugesprochen. Aus historischen Unterlagen geht hervor, dass er im 2. Jahrhundert nach Hijra durch die Umayyaden den Märtyrertod fand und hier beigesetzt wurde. Heute verfügt die Grabstätte über 1800 Quadratmeter Fläche, ein Hauptgebäude mit einem Iwan und Eingang und zwei Lichteinlässen auf beiden Seiten des Iwans sowie eine türkisfarbene Kuppel sind darin errichtet. Das gegenwärtige Gebäude wurde 1399 im Mondkalender gebaut. Alltäglich pilgern zahlreiche Menschen zu diesem Ort.
Wie wir zuvor angedeutet haben, ist Seyyid Hasan Mudarris eine religiöse und politische Persönlichkeit aus der zeitgenössischen Geschichte Irans in Kaschmar beigesetzt worden. Wir möchten ihn etwas näher vorstellen. Ayatollah Seyyid Hasan Mudarris war ein bekannter Geistlicher und Politiker aus der Zeit der konstitutionellen Monarchie und danach. 1249 im Sonnenkalender kam er in einem Dorf der Region Ardesan in Isfahan auf die Welt. Mit 16 zog er zum Studium theologischer Wissenschaften zunächst nach Isfahan und dann nach Najaf. Nach 7 Jahren kehrte er wieder nach Isfahan zurück. Bald zog es ihn in die Politik und von da ins nationale Parlament. Er betrat das Parlament als erstklassigen Geistlichen. In den 2., 3., 4., 5. und 6. Parlamenten bekleidete er das Amt des Abgeordneten. Seine konsequente und direkte Art richtete sich mit Logik und Verstand gegen die Despotie von Reza Khan. Die Politik sah er nicht getrennt von der Religion. Er kämpfte gegen den englischen Imperialismus und seinem Handlanger in Iran Reza Khan Pahlavi. Seine Skandalenthüllungen haben schließlich Reza Khan die Geduld geraubt, sodass er mit Drohungen und dann auch mit Anschlägen versuchte, Mudarris zum Schweigen zu bringen. Diese Intrigen fruchteten nicht. Schließlich wurde er in ein abgelegenes Dorf um Meshed an der Grenze zu Afghanistan verbannt.
Damit wurde er nach Kaschmar verlegt und dort inhaftiert. So sollte diese Stimme dieses gottesfürchtigen, tapferen und widerstandsfähigen Mannes zum Schweigen gebracht werden. Mudarris ließ sich jedoch durch diese Repressalie nicht von seinem Ziel abbringen. Er bestand weiterhin auf seinen antiimperialistischen und islamischen Gedanken. 1316 befahl Reza Khan den Mord an Mudarris. Die Schergen töteten im Gefängnis von Kaschmar im Monat Ramadan diesen mutigen und außergewöhnlichen Politiker und Geistlichen. Das heutige prachtvolle Gebäude, in dem Mudarris beigesetzt ist, wurde 1363 im Sonnenkalender gebaut und damit das alte kleine Gebäude ersetzt. Es ist umgeben von einem großen Garten. Es ist nach dem Architekturstil der Safaviden gehalten und besteht aus einer türkisfarbenen Kuppel, einer Kuppel auf dem Hauptgebäude und vier Iwane. Heute wird die Grabstätte oft von den freiheitsliebenden Bürgern Irans besucht. Die günstigen klimatischen Gegebenheiten von Kaschmar haben dieser Region eine anschauliche Naturlandschaft beschert. Das auserwählte Tourismusgebiet Kuh Sorh zählt zu den erholsamen Gebieten der Region. Die klimatische Vielfalt und die Höhenunterschiede repräsentieren sich auch in der vielfältigen Flora und Fauna, der sich den verschiedenen trockenen, milden Gebirgs- oder Wüstenklimas angepasst haben. Die Dörfer in der Region haben ihre alte Struktur beibehalten. An den Berghängen wurden sie übereinander und nach dem Treppenmuster errichtet.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Jamaluddin Minbari mit dem Titel Dar Oje Atash, auf Deutsch Im Höhepunkt des Feuers.
تو با تنهاییت از خود فرا رفتی به تنهایی، ولی در خود فرو ماندیم ما جمع تنهایی.
تماشایی تو در اندازه های ناگزیر ما نمی گنجی نمی گنجی، تو را هم با تو می سنجی در از موشکی بایی. از اول آخر کرب و بلایت را چنین دیدم، تو و هفت آسمان قربت، تو و یک دشت تنهایی. نوای گریه باران در شب‌های بی پایان به سوی توست با ما عاشقان گرم هم‌آوایی. از آن روزی که خونم بر زمین باری، میبینم تمام خاک لبریز از شقایق‌های سرمایی. کسی مثل تو لفظ کسی مثل تو به این ایجاز و شیوایی.
کسی مثل تو لفظ عشق را معنا نخواهد کرد، کسی مثل تو به این ایجاز شیوایی. زلالی های یاران تو را تصویر از این بهتر که جان دادند در اوج آتش دلهای دریایی. Thank you.
خواهم خواست، ولی دستی تو بیدارم، ولی دستی تو بیدارم، مگر من ببخشایی. مگر بر من ببخشایی.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Islam und Menschenrechte. Weiterhin guten Empfang.
Islam und Menschenrechte.
Wir haben erfahren, dass der Mensch wegen seiner hohen Stellung und naturbedingten Größe vom Islam als wertvolles Lebewesen gesehen wird. Er wurde erschaffen, um sich zu vervollständigen. Dafür aber muss er unermüdlich um die Läuterung von Geist und Seele bemüht sein. Bei der Ernährung des Geistes und der Erregung des Herzens spielen Wahrnehmungen mit den Sinnesorganen, insbesondere mit dem Auge, eine wichtige Rolle. Über das Auge wird der Rohstoff für das Denken geliefert. Das Denken formt die wahre Persönlichkeit des Menschen. Maulana Rumi sieht den Menschen in seinem Geist und dichtet: Bruder, du bist Geist ganz und gar, der Rest sind Knochen und ein Bart. Das Handeln des Menschen hängt von seiner Denkweise und seinen Überzeugungen ab. Das heißt, aus dem Innenleben des Menschen geht es nach außen hin und Erscheinung tretende Handeln hervor. Das Wunschleben des Menschen bereitet, beeinflusst von Umgebung, Erziehung, Schule und dessen, was der Mensch erfährt und sieht, den Boden für bestimmtes Handeln. Viele Überlegungen und Entschlüsse fasst der Mensch aufgrund dessen, was er sieht. Seine Reaktionen hängen mit dem zusammen, was er mit dem Auge erblickt. Das Gesehene wirkt auf ihn. Wenn der Mensch sich bewusst in einer unschönen Umgebung aufhält, um sich an aufreizenden Szenen zu ergötzen, wird sein Geist verschmutzt und er gerät auf Abwege. Ein solcher Mensch kann sich nicht mit hohen Tugenden anfreunden. Aber wenn er aus dem, was er sieht, eine Lehre zieht und sich an die guten Werte und höheren Eigenschaften erinnert, wird sein Denken rein und gesund bleiben. Es liegt auf der Hand, dass sich das Persönlichkeitsbild eines Menschen nicht so schnell ändert, wenn es aufgrund bestimmter Anschauungen und Überzeugungen Form angenommen hat. Deshalb nämlich, weil der Mensch aufgrund von Rückschlüssen, die er gezogen hat, sich an Leute und ein Umfeld gewöhnt, die ihm ähneln. Deshalb wird er immer mehr in der Absicht gestärkt, den Weg zu gehen, für den er sich entschieden hat. Dieser Weg kann richtig, aber auch falsch sein. Wie wir bereits sagten, haben Blicke verschiedene Wirkungen und Folgen. Ob der Mensch etwas Erlaubtes, Halal, oder etwas Verbotenes, Haram, tut oder sein Handeln gegen die Werte verstößt, hängt von der Wirkung ab, die Sinneswahrnehmungen auf ihn haben. Im Koran und Überlieferungen werden die Menschen vor Blicken oder Augenkontakten, die ihm schaden und ihn auf dem Weg zur Erreichung von Vollkommenheiten hindern, gewarnt. Auf der anderen Seite werden sie dazu angeregt und ermuntert, eine Beziehung zu Dingen herzustellen, die ihrer Entfaltung und Vollendung dienen. Der Islam rät den Menschen von bestimmten Blicken ab, weil es Dinge gibt, deren Betrachtung den Menschen an der Erreichung eines wichtigen Persönlichkeitsbildes hindern.
In den Versen 30 und 31 des Sura Nur, Sura 24, werden gläubige Frauen und Männer aufgefordert, ihre Augen vor unangemessenen Blicken zu bewahren. Zum Beispiel sollen fremde Frauen und Männer sich nicht gegenseitig anstarren. Im gesellschaftlichen Leben soll sich der Mensch vor solchen Blicken sicher fühlen können. Gott lobt diejenigen, die auf ihre Blicke achten und von aufreizenden Szenen fernhalten. Der Islam sagt, dass viele Trübungen von Seele und Geist und viele Abweichungen vom richtigen Weg mit einem unangemessenen Blick beginnen. Aber wenn der Mensch sein Auge kontrolliert, kann er sich vor dieser inneren Unruhe bewahren, und dadurch wird die Gefahr, Verdorbenes zu tun, vermindert. Wer seine Blicke nicht beherrscht und sie ständig auf aufreizende Szenen und Bilder richtet, wird immer eine Art Verlangen und ein unbefriedigtes Bedürfnis in sich verspüren, und wie oft kommt es vor, dass er dann zur Befriedigung seines Begehrens eine Sünde oder sogar ein Verbrechen begeht. Aber der Mensch kann sich erziehen, er kann Blicke, die Begierde hervorrufen, meiden und auf diese Weise vor der inneren Unruhe sicher sein. Imam Ali sagt, wer sein Auge senkt, der hat es seinem Herzen leicht gemacht. Und Imam Sadiq spricht, der unangemessene Blick ist einer der Giftpfeile Satans. Und wer sich diesen Blick ausschließlich Gott zuliebe abgewöhnt, dem schenkt er eine Sicherheit und Ruhe, über die er sich freuen wird. Es gibt, wie gesagt, auch viele Dinge, deren Anblick eine positive Wirkung auf den Menschen haben. Und die großen Vorbilder der Religion haben diese Art der Blicke empfohlen. Der Prophet Gottes sagt, der freundliche Blick eines Kindes auf seine Eltern ist wie ein Gottdienen. Nach seinen Worten ist auch der Blick auf den Koran, der Blick auf einen Gelehrten und der Blick aufs Meer, in dem die Herrlichkeit und Größe der göttlichen Schöpfung zum Ausdruck kommt, eine Form, Gott zu dienen und ihm anzubeten. Solche Blicke öffnen dem Menschen die Tore zur Gotterkenntnis und Rechtleitung.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pastor Day ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.
Thank you.